Was mich betrifft, so wurde mein Leben schon als Opfer für Gott ausgegossen und der Augenblick meines Todes ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehnen. Bitte komm, sobald du kannst. Demas hat mich verlassen, weil er Dinge dieser Welt liebt und ist nach Thessalonich gegangen. Crescens ist nach Galatien gegangen und Titus nach Dalmatien. Nur Lukas ist bei mir. Bringe Markus mit, wenn du kommst, denn er wird bei mir meinen Dienst nützlich sein. Ich habe Tychikus nach Ephesus geschickt. Und vergiss nicht, mir den Mantel mitzubringen, den ich in Troas bei Carpus zurückließ. Bring auch meine Bücher mit und vor allem die Pergamente.
Es ist schön, mal wieder hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und nachdem der Manfred so schön uns immer in die Lieder eingeführt hat, möchte ich da gerade anknüpfen. Und ich habe auch einen Text mitgebracht und ich werde ihn nicht singen, sondern nur vorlesen. Aber auch von einem Lied aus dem 19. Jahrhundert, passt wunderbar auch zu den Zitaten und zu den Geschichten, die du, Manfred, einleitend gesagt hast. Und ich nehme an, dass ihr dieses Lied wahrscheinlich erkennen werdet, wenn ich jetzt den Text vorlese. Das heißt: Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Und dann geht es im Refrain weiter, mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Und dann in der zweiten Strophe, wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lob preise den Herrn. Nun lebe ich in Christo, für Christum allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Ein wunderbares Lied, ursprünglich natürlich auf Englisch verfasst, wie gesagt im 19. Jahrhundert und dann ins Deutsche übersetzt. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte hinter diesem Lied kennt, aber es ist eine sehr faszinierende Geschichte, wie ich finde. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Einschalten hilft. So. Wie gesagt, verfasst im 19. Jahrhundert von Horatio Spafford. Er war ursprünglich ein sehr erfolgreicher Anwalt, ein Freund und Bekannter von dem bekannten Evangelisten Dwight L. Moody. Hat wahrscheinlich der ein oder andere schon gehört. Und er besaß sehr viele Gebäude in Chicago, war sehr erfolgreich, hatte eine tolle Familie, 4 Töchter und einen Sohn. Und das Leben war großartig, oder? Und dann erlebte er eine moderne Hiobs-Geschichte im Prinzip. Im Jahr 1871 verlor er fast seinen kompletten Besitz in einem großen Brand in Chicago. Da wurde ein Großteil der ganzen Stadt vernichtet und er verlor, wie gesagt, vieles seines Vermögens. Im gleichen Jahr verlor er auch noch seinen Sohn an Scharlach. Damals, ne, die Medizin noch nicht so ausgereift und Scharlach eine tödliche Krankheit. Und nach diesem ganzen Trubel wollte er dann im Jahr 1873 mit seiner Familie nach England reisen, um einfach mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und im letzten Moment musste er selbst für ein paar geschäftliche Dinge zurückbleiben und er schickte sozusagen seine Familie, seine Frau und die Töchter voraus. Und dann, nach ein paar Wochen, die Überfahrt dauerte ja etwas, bekam er ein relativ kurzes Telegramm, also die damalige E-Mail. Und da hieß es, und hier ist es mal dargestellt aus einem Museum, da heißt es in den ersten Worten, survived alone. Also als Einzige überlebt. Was seine Frau ihm schrieb. Das Schiff, auf dem sie waren, ging unter auf dem Atlantik. Sie konnte als Einzige der Familie von einem herannahenden Schiff im Prinzip gerettet werden. Aber alle Töchter kamen bei diesem Unglück ums Leben. Und dann geht so die Geschichte, dass er im Prinzip nachgereist ist. Und ungefähr an der Stelle, an der das Unglück passierte, die Zeilen schrieb, die ich gerade vorgelesen habe. Und ich frage mich, wie kann man so stark werden im Glauben, dass man nach solchen Erlebnissen schreiben kann, mir ist wohl in dem Herrn. Ich finde es faszinierend. Und ich frage mich halt, wie kann ich geistlich so stark werden, so wie Horatius Spafford oder so wie Hiob, wie gesagt, eine moderne Hiobsgeschichte. Und ich glaube, wenn man darüber mal so reflektiert, und ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, ich glaube, geistliche Stärke passiert nicht einfach nur so. Ich kann mich nicht zurücklehnen und dann sagen, oh, ich wäre gern irgendwie so stark wie euer Pastor. Ich wäre gerne so stark wie irgendwie geistliche Vorbilder. Und mich zurücklehnen und einfach nur sagen, ja, wäre halt schön, irgendwie Konjunktiv. Ich glaube, das ist kein Zufall. Und ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht von Dingen, die auch nicht einfach nur so zufällig passieren. Ich weiß nicht, was ihr so während der Corona-Zeit gemacht hattet. Wir hatten so diverse Projekte, ne, hatten wahrscheinlich viele so am Haus irgendwas machen. Und ich hatte auch vor einiger Zeit von meiner Großmutter ein Grundstück geerbt. Es lag irgendwie 15 bis 20 Jahre brach, weil auch mein Großvater da sich nicht mehr drum kümmern konnte. Und wenn ein Grundstück so lange brach liegt, dann sieht es halt dann irgendwie so aus. Sträucher, Brombeerbüsche, überall. Wir mussten uns erstmal den Weg freischneiden, um überhaupt an das Tor zu kommen, um auf das Grundstück zu gelangen. Und mussten das dann alles freilegen, wo wir dann gemerkt haben, oh, hier war ja ein Baum. Wird alles zugewuchert. Und ich habe mich dann so gefragt, ist ja irgendwie schade, oder? Es hätte doch auch sein können, dass nach 15 Jahren das Grundstück so aussieht, oder? Schön aufgeräumt, ja, für mich vorbereitet, ordentlich, gepflegt, schön angelegt. Aber so ist es nicht in der Natur, oder? Die Natur holt sich das zurück und irgendwie tendieren Dinge, so wie im Kinderzimmer, zu Unordnung. Ja, das ist irgendwie nicht aufgeräumt, ja, sondern die Natur holt sich auch ein Grundstück zurück. Ein zweites Beispiel, wenn wir auch an unsere Fitness denken, an unsere Körper, ne, da kann ich auch nicht sagen, oh, ich setze mich auf die Couch und gucke Olympia oder auch jetzt die Paralympics und denke mir, oh, ich wäre auch gern so fit. Wenn ich nichts dafür mache, ja, auch dort tendieren Dinge eher zum Schlechteren irgendwie sich zu entwickeln. Wenn ich keinen Sport mache, bin ich halt auch irgendwie außer Form. Wenn ich aber Sport treibe, dann werde ich fit und dann trainiere ich auch mein Herzmuskel und ich habe ein starkes Herz. Und ich glaube, dass letztendlich geistliche Stärke genau ein Muskel letztendlich ist, wie unser Herz. Ich muss es trainieren, wenn ich einen starken Muskel haben will. Und ich kann mich nicht einfach irgendwie zurücklehnen und sagen, ja, ich, ich wäre gerne oder ich wünschte. Und ganz ehrlich, oft sind ja so Predigten für einen selbst. Ja? Ich glaube, hier habe ich noch einiges zu tun. Also wie werde ich denn so stark? Was kann ich denn tun? Ich habe euch hier mal ein paar Dinge heute Abend mitgebracht. Und das wird jetzt ein großer Rundumschlag. Und wir haben heute jetzt natürlich nicht die Zeit, bei allen Themen irgendwie in die Tiefe zu gehen. Aber das sind eher alles Beispiele, wo ich überzeugt bin, dass wenn wir die täglich sozusagen trainieren, dass das uns helfen wird, geistlich stark zu werden, um auch Krisen meistern zu können. Wenn uns etwas widerfährt, dass wir dann sagen können, mir ist wohl in dem Herrn. Und ich will heute nicht das Leben Jesu betrachten, das wäre irgendwie naheliegend, sondern das Leben von einem anderen Charakter, der sehr dominant ist, sage ich mal, im Neuen Testament. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und im Prinzip einen Trainingsplan nach dem Vorbild von Paulus zusammengestellt. Und wenn man das Leben von Paulus ein bisschen betrachtet, dann habe ich, und ich glaube, das ist nicht ausschließlich, also das ist keine geschlossene Liste, die ich mitgebracht habe, aber ich habe jetzt mal 6, ich sag mal, Trainingsarten entdeckt, die Paulus ausgeübt hat, die, glaube ich, auch ein Vorbild für uns sein können. Und das ist das Thema Einsamkeit, das Thema Gebet, dann auch Dienst, die Großzügigkeit und das Bibelstudium und letztendlich auch, ich nenne es mal, geistliche Freundschaften. Und all die Themen möchte ich, wie gesagt, jetzt nochmal kurz anreißen. Wahrscheinlich wäre jedes einzelne dieser Themen eine eigene Predigt wert. Das überlasse ich dann hier meinen Nachfolgern oder auch dem Alexander vielleicht für die Zukunft. Ja. Heute, wie gesagt, mal ein großer Rundumschlag. Wenn wir das Thema Einsamkeit, und da ziehe ich auch mal das Thema Fasten irgendwie mit rein, betrachten, da lesen wir zum Beispiel in Galater 1 in den Versen 16 bis 17, er offenbarte mir seinen Sohn, damit ich den anderen Völkern die Botschaft von Jesus verkündet. Nach diesem Ereignis fragte ich zunächst niemanden um Rat und zog auch nicht hinauf nach Jerusalem, um mich mit denen zu besprechen, die schon vor mir Apostel waren. Stattdessen ging ich nach Arabien und kehrte später nach Damaskus zurück. Hier lesen wir also, dass im Prinzip Paulus diese Begegnung hatte und statt direkt zu den anderen Aposteln zu gehen und irgendwie mit denen zu beraten, zu sagen, ich habe hier diesen Ruf im Prinzip. Was macht Paulus? Er zieht sich erstmal zurück in die Einsamkeit. Genau wie wir es letztendlich auch bei Jesus sehen. Und hier möchte ich einfach mal diese Brücke schlagen. Bevor Jesus seinen Dienst begann, was machte er? Er zog sich zurück in die Wildnis, fastete, betete, war einfach allein mit Gott. Und jetzt waren wir zwar irgendwie in der letzten Zeit, jetzt Corona-bedingt, irgendwie doch von vielen, ich sag mal, sozialen Veranstaltungen abgeschnitten. Und doch habe ich den Eindruck, wenn ich mit Menschen rede, das Leben war vollgestopft. Und ich frage mich, haben wir uns trotz dieser Möglichkeit, obwohl wir eigentlich, ich sag mal, Zeit haben, ne, wirklich mal die Zeit genommen, um, ich sag mal, in Einsamkeit und alleine mit Gott zu reden, einfach mal zu hören und uns nicht immer nur, ich sag mal, berieseln zu lassen, abzulenken. Nehmen wir uns auch mal Zeit zu fasten und zu beten. Und das Gebet kommt ja gleich noch. Ich glaube, auch das ist eine geistliche, ja, sehr wertvolle Übung. Und hier möchte ich eine Warnung aussprechen, gerade mit dem Fasten, wenn man das irgendwie noch nie gemacht hat oder länger, sollte man vielleicht auch seinen Arzt konsultieren und mal vorher besprechen. Aber ich glaube, dass das wirklich hilfreich ist, mal Verzicht zu üben in unserer Welt, die irgendwie doch so vollgestopft ist und man immer alles sofort haben kann, spätestens am nächsten Tag. Das Zweite, wie gesagt, ist das Gebet. Und auch hier habe ich ein paar Verse mitgebracht. Diesmal hier aus 2. Korinther 12. Und da lese ich ab dem Vers 7b. Doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Ich glaube, Gebet ist wichtig. Ähnlich wie ja auch Jesus sich vor seiner wohl größten Prüfung an Ostern zurückgezogen hat, im Garten Gethsemane und nochmal gebetet hat, können auch wir das machen, die Einsamkeit und das Gebet. Und ich glaube, dass das Gebet, wie gesagt, ein sehr mächtiges Werkzeug ist. Es öffnet uns die Augen für Gottes Welt und für sein Wirken. Es zeigt uns aber auch, wie in diesem Beispiel, unsere Grenzen. Wo wir vielleicht wünschen würden und hoffen und flehen, dass Gott diesen Dorn, diese Prüfung, diese Herausforderung in unserem Leben wegnehmen würde. Manchmal bekommen wir von Gott auch ein Nein. Und trotzdem dieses Ringen mit Gott, ihm unsere Gefühle zu sagen und zu flehen, ich glaube, das ist extrem wichtig, vor ihm ehrlich zu sein. Und dann letztendlich, so wie wir es jetzt hier auch bei Paulus sehen, gibt uns, glaube ich, am Ende auch Gebet, den Frieden, Dinge auch einfach mal zu akzeptieren, wie sie sind. Sozusagen, wie wir hier lesen, ich bin zufrieden mit dieser Schwäche. Ich akzeptiere das, damit du sozusagen noch stärker durch mich wirken kannst. Und ich glaube auch, Gebet ist eine Übung. Gebet kann man üben. Wenn man das täglich praktiziert. Und vielleicht, wenn man das noch nicht regelmäßig macht, weiß man am Anfang gar nicht, was man irgendwie sagen soll. Und dann sind es irgendwie Tischgebete, ja, wo man immer irgendwie das Gleiche wiederholt. Aber irgendwann reift man auch dort. Man wird in dieser Disziplin irgendwie auch stärker. Man bringt andere Dinge vor Gott. Entweder alleine oder vielleicht auch gemeinsam in einem Gebetskreis. Vielleicht mit der Familie, mit dem Ehepartner. Wo man einfach gemeinsam Dinge ehrlich vor Gott bringt. Aber vielleicht auch sich herausfordern lässt. Und Gott einfach fragt, okay, was ist dran für mich? Wo willst du mich haben? Auch das hat ja Paulus durchaus im Gebet bewegt, so viel wie er unterwegs war. Wo will Gott ihn haben? Wo führt er ihn hin? Und das führt mich im Prinzip direkt zu dem nächsten Punkt, dem Dienst. Ich glaube, dass Paulus da wirklich herausgefordert war, auch in seinem Dienst. Und wenn wir mal in die Schrift schauen und mal Personen studieren, die von Gott berufen wurden, wirklich persönlich, dann war das eigentlich nie so Larifari. Das war eigentlich immer eine Herausforderung. Ne? Sei es Mose, sei es Paulus, ja, wo irgendwie es hieß nach dem Motto, na, die anderen Apostel, die bleiben hier in Jerusalem, und ich übernehme den Rest der Welt. Das war eine Herausforderung. Und da frage ich mich manchmal, bin ich mutig genug, auch mal, ich sag mal, herausfordernde Gebete zu sprechen? Oder Gebete, wo ich frage, Gott, wo willst du mich haben? Auch wenn mir vielleicht die Antwort dann nicht gefallen wird. Wo ich denke, ah, das wollte ich eigentlich anders hören. Ich wollte hier in meiner Komfortzone bleiben. Gott ruft uns da manchmal raus. Und ich glaube, er hat auch Paulus aus seiner Komfortzone herausgerufen. Lasst uns da auch zum Dienst nochmal ein paar Verse angucken. Da heißt es zum Beispiel in Römer 15, Vers 20, mein Bestreben war immer, die Botschaft da zu verkünden, wo der Name von Jesus Christus noch nicht bekannt war und nicht auf dem Fundament aufzubauen, das schon ein anderer gelegt hat. Wie gesagt, Paulus hatte da eine klare Vision für die Mission. Und er hat sich da leiten lassen. Er hat sich eigentlich sein ganzes Leben lang reingekniet und Opfer gebracht. Und da gab es auch manchmal, ich sag mal, Gegenwind, Herausforderungen, von denen er sich eigentlich nie hat ermutigen lassen. Zum Beispiel lesen wir dann in 2. Korinther 11, wahrscheinlich auch wieder sehr bekannte Verse. Ab Vers 23 möchte ich hier lesen. Ich habe härter gearbeitet, wurde öfter ins Gefängnis geworfen, mehr geschlagen und war immer wieder in Lebensgefahr. 5-mal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. 3-mal wurde ich ausgepeitscht. 1-mal wurde ich gesteinigt. Ich habe 3 Schiffbrüche überlebt. 1-mal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Male in großer Gefahr, ob durch Flüsse oder durch Räuber, ob durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten, in der Einöde oder auf stürmischer See oder durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, es aber nicht waren. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und ich habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Und als wäre das alles noch nicht genug, lebe ich dazu noch täglich in Sorge um das Wohlergehen der Gemeinden. Dienst war nach seiner Bekehrung alles für Paulus. Er hat sich wirklich dort verschrieben, Jesus zu folgen und zu dienen. Und ich glaube, dass auch heute noch Dienst ein ganz wichtiges Element ist in unserem christlichen Leben. Und ich habe es eingangs schon mal gesagt, ja, wir leben in einer Welt, wo es so einfach ist zu konsumieren. Was jetzt vielleicht auch nochmal, ich sag mal, deutlicher geworden ist in der Corona-Zeit oder ich sag mal schwieriger und herausfordernder. Das sehen wir durchaus auch aus Gelnhausen, wo ich herkomme. Ja. Wenn man so Gottesdienste streamt, dann im Internet zur Verfügung stellt, dann ist es leicht zu sagen, ach, sonntags, da schlafe ich lieber aus, ich kann ja den Gottesdienst auch nachmittags gucken. Oder wann auch immer. Ich kann einschalten, wann ich will und bekomme den Inhalt. Aber dieses gemeinschaftliche Erlebnis, dieses gemeinschaftliche Loben und Preisen und das gemeinschaftliche Lernen auch von Gott bleibt da irgendwie auf der Strecke. Und vor allem auch sich einzubringen. Ich meine, klar, es war irgendwie schwierig, jetzt da zu sagen, okay, was kann ich denn in der Gemeinde tun? Aber die Dinge werden sich jetzt auch wieder ändern. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man gerade jetzt in der Gemeinde und in der Gesellschaft nicht seinen Platz irgendwie verdient oder verliert, sondern dass wir als Christen einander dienen und nicht diese Aufgabe irgendwie den bezahlten Mitarbeitern zu überlassen. Und ich glaube, auch da kommt das Gebet letztendlich wieder rein. Ich habe diese Zeit jetzt durchaus auch wirklich nochmal genutzt und auch mit meiner Frau gesprochen, wo wir überlegt haben, sind wir noch am richtigen Platz also von unserem Dienst her? Oder will uns Gott vielleicht auch dann woanders haben? Sollten wir uns irgendwie anders einbringen, an einem anderen Ort in der Gemeinde? Passt das alles noch? Und das vor Gott zu bringen und es mal zu prüfen und sich selbst prüfen zu lassen, ist, glaube ich, total wichtig. Und dazu möchte ich euch auch einfach ermutigen. Das nächste Thema, wir sind schon bei Nummer 4, das ist das Thema Großzügigkeit. Wie gesagt, heute ein großer Rundumschlag, mal alle Themen irgendwie ansprechen. Auch da können wir von Paulus lernen. 2. Korinther 8, Vers 1. Und nun, liebe Freunde, möchte ich euch berichten, was Gottes Gnade in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. Obwohl sie schwere Zeiten durchgemacht haben, sind sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut viel gegeben. Denn ich kann bezeugen, dass sie nicht nur gegeben haben, was sie ohne Not entbehren konnten, sondern weit darüber hinaus, und dies aus freien Stücken. Immer wieder baten sie inständig um das große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Ja, sie übertrafen unsere Hoffnungen sogar noch, denn ihre erste Reaktion bestand darin, sich dem Herrn und uns vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen, um Gottes Willen zu tun, ganz gleich, was von ihnen verlangt wurde. Deshalb baten wir Titus, der ja die Sammlung unter euch angeregt hatte, zu euch zurückzukehren und sie zu einem guten Abschluss zu bringen. Da ihr so reich beschenkt seid, ihr habt so viel Glauben in eurer Gemeinde, gibt es so viele herausfordernde Redner, so viel Erkenntnis, so viel Begeisterung und eine so große Treue uns gegenüber, möchte ich, dass ihr euch nun auch bei dieser Sammlung durch Großzügigkeit auszeichnet. Ich sage nicht, dass ihr es tun müsst, auch wenn die anderen Gemeinden große Begeisterung zeigen, es ist aber eine Möglichkeit, eure Liebe unter Beweis zu stellen. Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Wenn wir diese Verse lesen und uns auch das Leben von Paulus mal angucken, dann zeigt sich so ein bisschen, dass Paulus wirklich so eine Art Sparfuchs war. Der hat nichts verschwendet und war eigentlich immer auch jemand, der a. nur mit dem Nötigsten gereist ist und selbst auch nie irgendwelche Reichtümer für sich angesammelt hat. Er war ja selbst im Prinzip ein sogenannter Zeltmacher. Er ist rumgereist, hat für seinen eigenen Unterhalt gearbeitet und wollte da eigentlich nie auch von der Gemeinde irgendwie bezahlt werden. Und für ihn war es ein großes Vorrecht, wie wir hier in diesen Versen lesen, sich am Gemeindebau auch finanziell zu beteiligen. Und auch hier, ich glaube, das ist für uns auch heute noch eine große Herausforderung. Und ich glaube, abzugeben, unseren Zehnten zu geben, ist etwas, was uns hilft, unser Vertrauen in Gott zu stärken. Andy Stanley, ein Pastor aus den USA, der pflegt immer zu sagen, ich übersetze es mal so grob, setzt euer Vertrauen nicht in eure Reichtümer, sondern in den, der reich beschenkt. Und das finde ich ein ganz tolles Zitat. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass dieses geistliche Training der Großzügigkeit und des Abgebens uns dort stärkt und uns immer wieder daran erinnert, auf was wir letztendlich unser Vertrauen setzen. Und ich weiß, es ist eine Herausforderung. Reicht es am Monatsende? Werden wir noch genug haben? Ich glaube aber wirklich, diesen ersten Teil abzugeben und dann zu sagen, Gott, hier ist der erste Teil sozusagen der Ernte. Ich vertraue dir, dass es irgendwie auch reicht, ist ein ganz wichtiger Schritt. Und auch hier vielleicht ein Wort der Warnung. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass ein gesunder Umgang mit Finanzen da ganz wichtig ist und dass es grundsätzlich ein wichtiges Werkzeug ist in unserem Leben, da irgendwie klug mit umzugehen. Denn erst der kluge Umgang auch mit Finanzen ermöglicht es dann einem, auch noch mehr vielleicht zu geben als 10%, um wirklich großzügig zu sein. Und das sehen wir auch in Gelnhausen, da haben wir ja diese christliche Schuldnerberatung. Und wir sehen das im Prinzip durch alle Altersgruppen, was doch immer wieder Geld für Schwierigkeiten bereitet. Und da wurde schon viel drüber gesagt, das will ich jetzt auch gar nicht auslutschen. Aber abzugeben, großzügig zu sein, Gott, das, was er uns schenkt, einen Teil davon zurückzugeben, ist, glaube ich, total wichtig. Kommen wir zum vorletzten Punkt, Nummer 5, dem Bibelstudium. Hier auch wieder ein paar Verse, Apostelgeschichte 22, und ihr merkt, wir springen hier so ein bisschen rum. Da heißt es ab Vers 1, Brüder und verehrte Väter, sagte Paulus, hört, was ich zu meiner Verteidigung zu sagen habe. Als sie ihn in ihrer eigenen Sprache reden hörten, wurde es noch stiller. Er fuhr fort, ich bin ein Jude. Ich wurde in der Stadt Tarsus in Zilizien geboren und wuchs hier in Jerusalem auf. Ich bin bei Gamaliel in die Schule gegangen. Zu seinen Füßen lernte ich, unsere jüdischen Gesetze und Bräuche genau zu befolgen. Ich entwickelte großen Eifer darin, Gott zu ehren, genauso wie ihr alle es heute tut. Paulus ging in die Schule, heißt es da im Prinzip. Er war Lernender. Letztendlich war er ja auch ein Pharisäer. Er studierte die damalige Schrift. Das war im Prinzip sein Beruf, sein Alltag. Aber er war da nicht irgendwie der Akademiker. Für ihn war das dieses Studium, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, auch immer eine Art des Lobpreises. Sich dort zurückzuziehen und von Gott zu lernen, wie wunderbar er doch ist. Das lesen wir zum Beispiel dann in Römer 11. Da heißt es, wie wunderbar ist doch Gott. Wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Und wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Denn alles kommt von ihm. Alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Lesen wir täglich in Gottes Wort? Beschäftigen wir uns damit? Lernen wir vielleicht gar Verse auswendig? Und jetzt mag es da vielleicht, ich sag mal, Widerstände geben, oh, ich bin kein Auswendiglerner. Ich höre auch immer wieder viele Leute, die sagen, oh, ich bin kein Läufer, ich bin kein Sportler. Ich glaube, man kann zu einem werden durch Übung. Und ich bin fest davon überzeugt, und auch hier muss ich lernen, wenn wir auf Jesus schauen und auf seine Versuchungen, als er in der Wüste war. Er konnte sich im Prinzip durch das Wort verteidigen, als er angegriffen wurde, weil er es kannte. Kennen wir die Bibel wirklich? Kennen wir Passagen, kennen wir Verse und nicht nur irgendwie, ja, das steht da irgendwo? Lernen wir das wirklich? Ich fand auch die Stelle, die wir gelesen haben, vor der Predigt, total faszinierend. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Da wird ja auch von dem Lauf berichtet, ja, den Paulus gelaufen ist, passt auch irgendwie wunderbar zu meiner Metapher, aber darum ging es mir gar nicht. Mir ging es eher um die letzten Verse. Da sagt Paulus, bring mir doch bitte meinen Mantel mit. Und er war ja zu dem Zeitpunkt im Gefängnis. Und bitte vergiss auch nicht meine Bücher und die Pergamente. Ich will weiter studieren. Ich will weiter lernen. Ich will mich weiter damit beschäftigen. Ich brauche das auch. Und vielleicht gerade jetzt in dieser schwierigen, herausfordernden Zeit. Sind wir so, dass wir vielleicht auch gerade, wenn es total hektisch ist, wenn total viel los ist, dass wir uns dann auch in die Bibel zurückziehen, uns Zeit nehmen, auch fürs Gebet. Auch da meine Herausforderung an euch, da täglich zu üben. Und dann der letzte Punkt, geistliche Freundschaften zu pflegen. Auch hier hat Paulus ja immer wieder, ich sag mal, Freundschaften gepflegt, jüngere Leute mitgenommen und großgezogen. Da heißt es zum Beispiel in 2. Timotheus 1, der Brief richtet sich an Timotheus, meinen geliebten Sohn. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich mit einem reinen Gewissen diene, wie meine Vorfahren es taten. Nacht und Tag denke ich in meinen Gebeten an dich. Ich sehne mich danach, dich wieder zu sehen, denn ich erinnere mich an deine Tränen bei unserem Abschied. Und ich werde voller Freude sein, wenn wir wieder zusammen sein werden. Wie gesagt, Paulus pflegte seine Beziehungen. Er nahm sich da Zeit dafür. Und viele dieser Briefe sind ja dann doch irgendwie auch, oder haben zumindest persönliche Passagen irgendwie drin, Abschnitte, wo er ganz konkret Personen anspricht, ihnen dankt und sie auch herausfordert. Timotheus, wie wir gelesen haben, war einer. Titus war ein anderer. Und wie ich auch schon beim Gottesdienst sagte und auch beim Dienen, ich bin davon überzeugt, dass Glauben kein Einzelsport ist. Glauben ist etwas, was wir gemeinsam ausüben. Das ist nichts, was ich zu Hause irgendwie im Wohnzimmer vorm Fernseher mache. Ja, da kann ich auch gewisse Dinge trainieren sozusagen. Aber das gemeinsam zu machen, gemeinsam auch über Gottes Wort zu diskutieren, zu reden, gemeinsam zu beten, gemeinsam auch Kranke vor Gott zu bringen. Ich glaube und bin davon überzeugt, dass das ganz wichtig ist. Und das sind die Freundschaften, die wir pflegen und auch die Themen, die wir mit diesen Freundschaften bewegen, total wichtig. Wisst ihr, was ich immer mal beobachte auch und beobachtet habe schon auch in der Vergangenheit, ist, dass selbst nach dem Gottesdienst, ja, da ist irgendwie ein Predigt und dann geht man doch irgendwie raus und redet, ich sag mal, über Fußball, ja, oder über Corona oder über die Politik. Reden wir auch über vielleicht die Dinge, die uns im Gottesdienst herausgefordert haben? Wie machst denn du das? Wie lebst du das aus? Wie, und wenn ich jetzt mal hier auf meine Predigt zurückgreifen darf, wie trainierst du denn? Wie machst du das oder wie macht ihr das vielleicht in eurer Ehe mit dem gemeinsamen Gebet? Reden wir auch über solche Themen? Und deswegen finde ich halt dieses geistliche Freundschaften ganz wichtig. Nicht nur irgendwelche Freundschaften, wo wir irgendwelche Themen bewegen, sondern auch uns gegenseitig geistlich herausfordern und ermutigen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, gerade heute mit unseren Möglichkeiten, die wir durch die Technologie, sage ich mal, haben, ist es total einfach. Paulus musste immer irgendwie Briefe schreiben. Die waren dann lange unterwegs. Und man spekuliert ja auch, dass viele gar nicht angekommen sind und viele auch gar nicht erhalten sind, die irgendwie auch dann in den Kanon aufgenommen wurden. Der hat wahrscheinlich viel, viel mehr geschrieben. Und wie einfach ist es doch heute, jemanden anzurufen, zu ermutigen, zu sagen, hey, ich bete für dich. Oder auch wenn es vielleicht manchem komisch vorkommt, am Telefon einfach gemeinsam zu beten. Ich glaube, dass das durchaus Dinge sind, die wir trainieren sollten, um da einfach geistlich fit zu werden. Also wie werden wir zum Läufer? Wie werden wir so stark wie Spafford, wie Hiob oder auch wie David, wie wir in Psalm 23 gehört haben? Man kann jetzt sagen, oh, das schaffe ich irgendwie nie. Aus mir wird eh kein Olympionik mehr, so ungefähr. Aber ich glaube, einfach mal anzufangen. Vielleicht auch klein anzufangen und nicht irgendwie zu sagen, wenn ich zum Beispiel Schwierigkeiten hatte bisher mit dem Bibellesen, zu sagen, ja, jetzt lese ich in einem Monat die Bibel durch. Vielleicht muss ich erst mal klein anfangen. So wie ich, wenn ich kein Läufer war bisher, auch nicht anfange und mich beim Frankfurt-Marathon anmelde und einfach mal den ohne Training laufe. Auch da fange ich klein an und steigere mich. Wichtig ist aber, dass wir anfangen. Und dass wir vielleicht uns auch, wie bei einem Trainingsplan, Dinge vornehmen zu tun und zu sagen, ich kümmere mich jetzt mehr vielleicht auch um meine Freundschaften. Und ich will, keine Ahnung, wöchentlich mal mindestens 2 Leute anrufen, um einfach mal nachzufragen, sie geistlich zu ermutigen. Oder ich will in der Woche mindestens so und so viel Zeit im Gebet verbringen. Sich das wirklich vorzunehmen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Lasst mich zum Schluss kommen. Wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass geistliche Reife wie ein Muskel ist. Und um ihn zu stärken, diesen Muskel, muss man halt irgendwie trainieren. Da muss ich aktiv sein, da muss ich was tun. Das geschieht nicht einfach nur so zufällig. Weil wie wir eingangs gesehen haben, ohne sich um Dinge zu kümmern, verwildern sie. Da kommen dann die Sträucher und überwuchern sie. Dann ist man halt zu beschäftigt für solche Sachen. Ja, der Tag, das kennen wir wahrscheinlich alle, der füllt sich irgendwie mit Dingen. Aber wenn ich mir was vorgenommen habe, mir Zeit reserviert habe, dann ist es was anderes. Auch Paulus hatte einen Trainingsplan. Wir haben uns 6 Dinge, und wahrscheinlich gibt es noch mehr, heute mal beispielhaft angeguckt. Die Einsamkeit und das Fasten, das Gebet, den Dienst, Großzügigkeit, also auch abzugeben, das Bibelstudium und auch geistliche Freundschaften. Und das wäre meine Herausforderung an euch, an mich auch, an uns alle, dass wir anfangen zu trainieren, um geistlich reifer zu werden. Lasst mich nochmal kurz beten. Vater im Himmel, ich